Waymaker, Miracle Worker, ja, das ist unser Gott. Herzlich willkommen, Silvi und Taylor, meine Tyler. Tyler, sorry. Yeah. Welcome to Hamburg, welcome to our congregation. Nice to see you. Ich wollte heute predigen aus dem zweiten Petrusbrief und so ein bisschen als Zusammenfassung von dem, was ich die letzten Zeit über gesagt habe. Und zwar vor einigen Wochen habe ich mal gepredigt darüber, dass die Zeit hier auf der Erde für uns mit Gott wie eine Verlobungszeit ist. Eine Verlobungszeit mit Jesus, bevor wir endgültig vermählt werden mit unserem Herrn und Gott im Himmel. Und eine Verlobungszeit, ein Mann und eine Frau, die heiraten wollen, die einander das Versprechen gegeben haben, machen noch eine gewisse Zeit durch, ob das jetzt 6 Wochen sind oder noch ein halbes Jahr bis zum Hochzeitstermin. Aber es sind schon noch gewisse Herausforderungen, die auf die beiden zukommen. Charaktermerkmale des anderen kommen da noch vielleicht raus, wo man sieht, hoppla, ich lerne den immer besser kennen und der hat nicht nur gute Seiten. Da gibt's auch Dinge, die ich nicht so gerne mag. Und so ist eine Verlobungszeit auch immer noch eine Möglichkeit, das Ganze zu lösen, abzuspringen. Und für uns ist diese Zeit auch eine die Gefahr birgt, dass wir in der Nachfolge aufgeben, dass wir sagen, nee, ich möchte doch nicht Gott so gut kennenlernen oder das habe ich anders, mir das Ganze anders vorgestellt. Aber in dieser Zeit sollen wir Gott immer besser kennenlernen. Und der zweite Petrusbrief ruft uns dazu auf. Ich lese mal vor aus Kapitel 1 im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Und das ist unser Ziel, das uns vorgesteckt wurde. Jesus immer besser kennenzulernen. Gott immer besser kennenzulernen. Es schreibt hier weiter, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Und oft hört man das Argument, ich finde ja Gott gut und den christlichen Lebensstil gut und es würde der Gesellschaft gut tun, aber ich für mich kann das nicht machen. Irgendwo hat jeder Mensch das in sich, was man machen sollte und was man oft macht oder welche Tendenzen man in sich spürt. Und man merkt, nein, die Kraft, einen christlichen Lebensstil zu führen und das dauerhaft, ja, nicht nur für eine kurze Zeit oder für eine durchschnittlich lange Zeit, sondern für immer, die kann ich nicht aufbringen. Und dabei vergisst der Mensch immer wieder, was Gott für ein Geschenk machen will. Und zwar, dass er seinen Heiligen Geist in die Gläubigen gibt. Dass du bei deiner Taufe die Gabe des Heiligen Geistes bekommst. Das heißt, dass der Heilige Geist in dem Gläubigen wohnt. Der zieht in den Gläubigen ein. Er wohnt in den Herzen des Gläubigen. Man möchte vielleicht eine Charakterveränderung, nur ein anderes Beispiel, man möchte eine Charakterveränderung durchführen. Ja? Man hasst es, dass man raucht, zum Beispiel. Ja? Rauchen kostet viel Geld, schadet der Gesundheit. Und man möchte sich das abgewöhnen. Ich war selber mal Raucher und ich habe viele, viele kennengelernt, die das nicht mochten und trotzdem haben was gemacht. Weil das eine Sucht ist, ja? So kommt man nicht so leicht los von dem Klemmstängel. Aber mit viel Disziplin und einigen Schritten, was auch immer, ist natürlich typabhängig, kann man es schaffen, davon loszukommen. Und diese Charakterschwäche, oder es ist, ja, ist vielleicht auch eine Charakterschwäche, auszumerzen und das zu stoppen. Wenn man jetzt aber einen christlichen Lebensstil hat und sagt, okay, da müsste ich aber an das auch noch rangehen und an dieses rangehen und jenes und man merkt, wie viel Kraft es gekostet hat, eine Sache auszumerzen, dann weiß man, dass man vielleicht für die zweite noch ein bisschen Kraft hat, aber spätestens bei der dritten ist man mit der Kraft am Ende. Und man kann diese Veränderung nicht durchziehen. Und deswegen hat Gott diesen anderen Plan gehabt. Er hatte diesen Plan, den Geist, seinen Geist in das Herz des Einzelnen hineinzugeben und eine Veränderung von innen nach außen durchzuführen. Wie etwas, was von innen wächst, zuerst ganz klein ist, so klein wie ein Senfkorn vielleicht, und dann immer größer wird und nicht mehr zusammenbrechen kann. Der Unterschied ist, dass man eine Veränderung beim Gläubigen nicht gleich merkt. Dass man da vielleicht schon viel Freude sieht und viel Hingabe, aber gleichzeitig noch wahnsinnig viele Fehler erkennt. Und erst mit der Zeit, durch Jahre, durch Prozesse hindurch, merkt man stetig die Veränderung des Einzelnen. So ist das, wie Gott arbeitet mit dir. Das ist keine, man muss sich nicht verbiegen, um Gottes Dinge, um Gottes ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Man muss sich nicht ständig daran denken, sich ständig anstrengen, sondern man kann sich darauf verlassen, dass der Geist in einem ist. Man muss achten auf seine Gesinnung. Römer Kapitel 8 setzt sehr viel darauf, dass wir eine Gesinnung haben. Wir können entscheiden, geben wir unsere Gedanken den weltlichen Dingen hin, den verführerischen Dingen, oder geben wir unsere Gedanken den geistlichen Dingen hin, den Dingen, die Gott gefallen. Die Entscheidung haben wir. Ja? Du kannst dich nach links schauen oder du kannst nach rechts schauen. Du kannst nach oben schauen oder nach unten. Und hier ist die Gefahr, dass wir zu sehr uns von den sichtbaren Dingen, von den weltlichen Dingen vereinnahmen lassen. Und deswegen gibt es für uns eben das, dass wir uns auf die Geistlichen konzentrieren. Aber was Gott eben möchte, ist, dass wir in diesem Prozess der Verlobungszeit, die wir hier auf der Erde noch verbringen, vor unserer endgültigen Vermählung mit Jesus, ihn hier immer besser kennenlernen. Immer mehr von ihm erfahren, immer mehr seinen Charakter, seine Gedanken kennenlernen, um so eben ein Licht für die Welt zu sein. Ich lese jetzt hier weiter aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, noch einmal Vers 3. Also wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch diese selbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat uns versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Also, nicht nur, dass wir Gottes Geist in uns haben, sondern wir bekommen auch Anteil an seiner Natur. Wenn wir Gott immer besser kennenlernen, wenn wir mit Gott gehen, dann wird Gott in uns immer sichtbarer. Und Menschen werden angezogen von diesem Licht. Menschen fühlen sich dann hingezogen, sagen, da ist irgendetwas, was nicht sichtbar ist, was nicht erklärbar ist, aber etwas, von dem ich mich angezogen fühle. Und das ist Gottes Plan mit seinen Kindern hier auf der Erde. Etwas, das nicht sichtbar ist und trotzdem da ist, damit Menschen Glauben beginnen können. An ihn, der selbst nicht für uns sichtbar ist. Selig sind, die nicht glauben, die nicht sehen und trotzdem glauben, hat Jesus zu Thomas gesagt. Und zu denen gehören wir. Wir sehen Gott nicht, wir haben Jesus nie gesehen. Wir glauben trotzdem, dass er gelebt hat. Wir glauben, dass er von den Toten auferweckt wurde. Und wir glauben, dass er unser Herr und König ist. Jeremia zum Beispiel beschreibt das in Kapitel 31, Vers 34, dass alle Gläubigen, ob klein oder groß, ob gebildet oder weniger gebildet, ob älter oder jünger, völlig egal, Gott erkennen werden und niemand mehr den anderen lehren muss. Niemand mehr sagen muss, du, so und so ist Gott, sondern jeder wird erkennen, dass Gott da ist. Also er bestätigt uns immer wieder. Der Heilige Geist, der in uns ist, lehrt uns. Er lehrt uns das Wort Gottes. Du bist nicht in der Lage, das Wort Gottes zu begreifen, wenn du nicht den Geist Gottes hast. Auch wenn du so ein kluger Mann wärst, wie es Stephen Hawking zum Beispiel war oder Albert Einstein, wen es da auch noch gegeben hat. Mit menschlichem Verstand ist es unmöglich, Gottes Gedanken zu verstehen. Hast du aber den Heiligen Geist, dann kannst du auch das Wort Gottes begreifen, denn er lehrt dich. Er leitet dich und er bestätigt dich, dass du ein Kind Gottes bist. Er bestätigt es, dass du adoptiert bist, adoptiert in diese Familie Gottes. Wir sind ja alle adoptiert worden. Ja, wir sind keine natürlichen Kinder Gottes. Das erste Volk ist das Volk Israel. Das ist sein erstgeborener Sohn. Wir Christen, wir Heiden, die so dazugekommen sind, sind adoptiert in die Familie Gottes und haben die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder. Und er bestätigt uns darin immer wieder. Du bist ein Kind Gottes. Du darfst daran festhalten. Aber der Heilige Geist hilft uns auch, Gedankengebäude zu zerstören. Gedankengebäude, die sich in unserem Leben vielleicht aufgerichtet haben und die falsch sind. Gedanken, die du dir zurechtgelegt hast, die vielleicht im Kindesalter entstanden sind und dann im Erwachsenenalter sich manifestiert haben, aber falsch sind. Und der Heilige Geist kann dir helfen, diese Gedankengebäude in dir zu zerstören. Auch Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes richten, hilft der Geist Gottes zu zerstören. Ob in dir oder in anderen Menschen, die es in der Welt gibt. All das hilft uns der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und die Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir den Charakter Jesu immer mehr imitieren sollen. Mehr wie er zu werden, mehr wie er zu leben, mehr wie er zu reagieren. Und uns nicht von Rückschlägen gefangen nehmen lassen. Und die gibt es. Ich hatte jetzt einen Vorfall in meinem Leben. Vor knapp 2 Wochen hatte ich eine Auseinandersetzung mit einer Person. Ganz blöd. Sie läuft mir vors Fahrrad, weil sie auf der falschen Seite stand. Ja, sie stand vor der Fußgängerampel und sieht, es wird grün und läuft rüber. Hat aber übersehen, dass da ein Fahrradweg dazwischen ist und da kam ich gerade an. Und für mich gilt natürlich die Ampel nicht. Ich sehe das und sie läuft plötzlich los, klatscht mir eine und sagt, pass doch auf, du Idiot. Und jetzt wusste ich, ich bin im Recht und dann sagt sie sowas zu mir und dann bin ich völlig ausgeflippt und habe mit dieser Person geschrien. Hier an Ort und Stelle, in Munzburg ist das passiert. Ich habe mir dann 2 Minuten später gedacht, um Himmels Willen, gut, sie war im Unrecht, ich war im Recht, aber die Beteiligten hören mit. Ich habe mir noch gedacht, zum Glück weiß keiner, dass ich Christ bin. Zum Glück weiß keiner, stell dir mal vor, da wäre jetzt irgendjemand, der am Gottesdienst, am Sonntag im Gottesdienst ist und der sieht den, der hier vorne predigt und flippt so aus wegen so einer Situation. Aber das kann passieren. Wir Christen sind Menschen, die Christen sind auch schwach und wir machen auch Fehler. Und ich habe wirklich einige Gespräche danach gebraucht. Ich habe dann mit Horst Dieter gesprochen, mit Marlene habe ich gesprochen, um das zu erzählen, auch darüber zu reden. Und dann musste ich auch beten darüber, um wieder selber Frieden zu finden, über meine eigene Sünde. Über das, dass ich die Frau so zusammengeschrien habe, an Ort und Stelle. Wo ich auch ganz ruhig und gelassen hätte reagieren können und das ganz normal erklären könnte, dass ich hier im Recht war. Aber manches Mal geht's nicht. Und vor solchen Momenten haben wir vielleicht Angst. Aber Gott führt auch da hinein, damit man sieht, wie schwach man selber ist. Und dass man lernt, auch damit umzugehen. Und vielleicht auch mal lernt, den anderen, wenn einer völlig ungerechtfertigt uns gegenüber so ausflippt, auch zu ertragen und sagen, hoppla, der ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Den hat irgendetwas anderes gezwickt. Und so lehrt uns Gott und führt uns Gott mehr und mehr zu wachsen. Wie bei jeder Herausforderung, wenn ich mehr Kondition haben will, muss ich trainieren, ob laufen gehen oder Fahrrad fahren, muss das geübt werden. Und dann werde ich stärker. Oder wenn ich intellektuell mich weiterbilden will, muss ich was machen, dann werde ich stärker. Und genauso weiß Gott, wir können uns nicht zurückziehen, im Klosterleben oder in unserem Wohnzimmer uns zurückziehen, sondern eben mitten unter Menschen die Situationen zu erleben und dann werden wir stärker. Dann können wir mehr und mehr wie Jesus werden. Und das Schöne ist dabei, wir haben die Veranlagung. Ja, manche Menschen fangen an, ein Instrument zu spielen und sind fleißig und ehrgeizig und üben, aber man merkt, die Veranlagung ist halt einfach nicht da. Ja, das ist nicht so viel Talent dabei. Oder bei einer Sportart, der ist ein ehrgeizig, aber da ist nichts da. Und trotz all des Fleißes kommt es dann halt nicht so weit. Dagegen bei jemandem, der talentiert ist, da geht das flott dahin und er lernt etwas. Für uns ist halt wichtig, wir haben die Veranlagung. Wir haben das Talent, wir können. Es ist alles in uns. Ja, der eine hat ein Talent, der andere hat drei, der nächste fünf. Es gibt ja diese Beispiele von den verschiedenen Talenten, aber wir haben es, weil Gottes Geist in uns ist. Wir können es. Wir können es umsetzen, wir können wachsen, wir können voranschreiten. Und darin will Jesus uns hineinführen. Und das will auch Petrus zeigen, dass wir wachsen können und dass wir wachsen sollen. Ja, das ist nicht nur ein Kann, sondern es ist auch ein Muss. Wir können nicht auf unserem Stand bleiben, auf dem wir waren, als wir berufen worden sind, sondern es wird von uns tatsächlich Frucht gefordert. Ich erinnere an den einen, der das Talent erhalten hat und aus Furcht seinem Herrn das Talent vergraben hat. Und irgendwann hat er es dann rausgebracht und ihm gegeben, als es von ihm gefordert wurde. Er hat es nicht einmal zur Bank gebracht, wo es Zinsen eingebracht hätte, sondern er hat es einfach nur vergraben. Und dieser Knecht wurde hinausgeworfen, weil er sich sein Talent, das was ihm gegeben wurde, geschenkt wurde, nicht eingebracht hat. Also auf der einen Seite gibt es die Herausforderung, wir müssen uns einbringen. Gott will, dass wir uns einbringen. Auf der anderen Seite aber diese Zuversicht, dass wir das Zeug dazu haben. Wenn du dich zum Klavier setzt, wie wenn du dich zum Klavier setzen würdest, du kannst anfangen zu üben und du hast auch das Zeug dazu. So setz dich zu den geistlichen Dingen. Du hast das Zeug dazu. Zu wachsen, du hast das Zeug dazu bekommen, dich zu entwickeln, in welche Richtung auch immer. Gott hat den Plan mit dir. Und das soll unsere Ermutigung sein für heute Vormittag. Unsere Ermutigung, dass Gott eben möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen, dass wir ihn immer besser kennenlernen, dass wir immer besser wissen, wer er ist und wie er ist. Und er möchte auch, dass wir in unserer geistlichen Erkenntnis wachsen, dass wir immer besser begreifen, was Gottes Geist möchte, wie er sich die Welt vorstellt, wie er sich eine Heilung vorstellt, dieser Gesellschaft, die von den Christen ausgehen soll, die von den Jüngern ausgehen soll. Und das ist die Herausforderung, die uns gegeben ist. Vor 2 Wochen habe ich gepredigt über den Glauben. Und da hat mich letzte Woche Ralf Mühe nochmal darüber gesprochen, weil Petrus wird ja immer als Beispiel genannt für denjenigen, der gesunken ist auf dem Wasser. Aber Petrus war derjenige, der aufs Wasser gegangen ist. Das wird so oft vergessen. Er war derjenige, der gesagt hat, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, dann komme ich zu dir, als die am Boot waren, dann steige ich aufs Wasser hinaus. Und den Mumm musst du mal haben. Den Mumm in den Knochen zu haben, hier bei tobendem Wasser, im tiefen See, wo du ertrinken kannst, in der Nacht noch dazu zu sagen, ich möchte aufs Wasser gehen. Und die Herausforderung, vor der stehen wir, vielleicht auch bei Veränderungen, ja, bei Kleinigkeiten, wenn wir uns einlassen müssen, darauf nicht unseren Willen zu tun, sondern Gottes Willen und tiefe Charakterveränderungen anzugehen, auf dieses Wasser hinauszugehen, wo wir sinken können, wo wir vielleicht Niederlagen erfahren, wo die anderen nur das sehen, wo du gesunken bist und vielleicht auch nur darüber reden und ganz vergessen, dass du den Mut hattest, aufs Wasser zu gehen, dass du den Mut hattest, da rauszugehen, wo es wirklich unsicher ist und wo es gefährlich wird. Aber Gott möchte das auch. Und Petrus ist uns als Beispiel gegeben worden dafür. Und deswegen schreibt er das auch und weiß viel davon zu erzählen, von diesen Schritten hinauszugehen, aufs Wasser zu gehen, die Veränderungen zuzulassen im eigenen Leben. Dass hinfort wir auch beten können, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und Nein zu einem selbst zu sagen und Ja zu Gott zu sagen. Soweit die Worte zum Sonntagvormittag. Amen.